Keine Ahnung.
Mit Klaus Kosanowski.
Willkommen, liebe Hörer, willkommen, Klaus, zu deinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung.
Ja, hallo Affen, hallo Roboter.
Heute ist der 11. Juni im Jahre des Herrn 2020. Wir besprechen heute den zweiten Teil deiner schematischen Darstellung von Beziehungsanalyse und Beziehungsverwicklung, Parasoziologie und Soziologie. Wir haben uns letztes Mal mit der Beziehungsanalyse beschäftigt, wie sie die Parasoziologie und die Soziologie betreibt. Heute widmen wir uns einer Gegenüberstellung der parasoziologischen und soziologischen Beziehungsverwicklung. Du hattest mir das letzte Mal gesagt, du möchtest weitermachen bei Verstehen von Gesellschaft setzt Anthropologie voraus. Das ist eine Aussage, die wir der Parasoziologie zuordnen können, oder?
Ja.
Genau. Das war Stichwort, Klaus.
Ja, also, ja, man darf ja vorher nachdenken. Also,
ja, sicher.
Genau, die ganze akademische Parasoziologie geht immer davon aus, dass sozusagen die Gesellschaft ein anthropologisches Fundament hat. Du sagst, Menschen, am Anfang der Gesellschaft stehen Menschen und am Anfang sind diese Menschen Tiere. Mehr oder weniger. Ne? Und dann haben sie und dann lassen sie sich auf diesen ganzen Zirkel ein. Es kommt dann ein ganzer Zirkel zustande von Unterscheidungen, die sich dann irgendwann aufeinander beziehen. Menschen, am Anfang stehen Menschen, am Anfang steht dann freier Wille, am Anfang steht Handlung, am Anfang stehen irgendein Konsens, irgendeine Vereinbarung, irgendein Gemeinsinn oder irgend so etwas wird am Anfang stehen, wird dann behauptet. Am Anfang ständen Notwendigkeiten der Gesellschaft, ne? Also Bedürfnisbefriedigung oder irgend so etwas. Und dann bilden sich aus diesen ganzen Unterscheidungen, bildet sich dann ein ganzer Zirkel, der sich dann irgendwann aufeinander richtet, also der sich aufeinander abschließt. Und dann ist die Soziologie perfekt und sie behandeln dann nicht die Kreis besteht dann immer darum, sondern die Kontingenzen, die sich daraus ergeben, zu behandeln. Unterschied von freier Wille, nicht freier Wille, Determination wird dann behauptet, Determination und Freiheit wird dann diskutiert, Materialismus und Idealismus wird dann diskutiert, Soziologie und Biologie wird dann diskutiert, Geist und Körper wird dann diskutiert und. Und dann kommen sie irgendwann auf so einen ganzen Zirkel. Die ganzen Kontingenzen, und wenn sie die ganzen Kontingenzen durchgearbeitet haben, fangen sie wieder von vorne an.
Das heißt, Kontingenzen durcharbeiten heißt letztendlich alle Unbestimmtheiten bearbeiten.
Genau, was sozusagen die Ungereimtheiten all der Dinge, ne? Die Ungereimtheiten all der, die sich dann daraus ergeben. Denn tatsächlich ist es ja nun so, deshalb sage ich ja Parasoziologie und nicht unsoziologisch, sondern parasoziologisch, weil es ja auch sehr wohl etwas erklärt. Und man muss ja zugestehen, dass wenn eine Forschung oder eine Wissenschaft beginnt, ja, sie tatsächlich mit irgendetwas anfangen muss. Und dann kann man auch erstmal mit der Annahme anfangen, kann es vielleicht sein, dass Gesellschaft, also schon der Gedanke, dass Gesellschaft überhaupt als wissenschaftliches Problem auftaucht, ist ja schon phänomenal. Also, ne, das muss man ja nun sagen. Also, überhaupt aus Gesellschaft ein Problem zu machen. Und dann muss natürlich die Frage sein, ja, sagen, wie kann man das erklären? Oder woraus besteht Gesellschaft? Oder wie kommt die denn zustande? Dann kann man auch erstmal sagen, ja, warum nicht die Menschen machen das durch Handlung. Die Hypothese kann man dann stellen. Aber was dann passiert ist, dass sie aus dieser Hypothese sozusagen nur die Hypothese wiederholen und dann vergessen, dass es eine ist, sondern dann eine Hypothese daraus machen und dann eine Gewissheit, die sich nirgendwo empirisch bestätigen lässt. Das ist ja sozusagen genau, deshalb sage ich dann Parasoziologie.
Ja.
Kommt sozusagen, die Soziologie akzeptiert diesen scientistischen Dualismus von Subjekt und Objekt, versucht zu objektivieren, kommt aber dann nicht zu dem, was man dann eigentlich von einer Wissenschaft, die Objektivierbarkeiten herstellt, auch erwarten kann, nämlich Fortschritt oder Wissensfortschritt. Sie findet einfach keine.
Ne? Das heißt, dieser Dualismus von Subjekt und Objekt kommt zusammen mit der Vorstellung, dass Gesellschaft einen natürlichen Ursprung hat.
Ja, zum Beispiel irgendwas, damit man irgendetwas an den Anfang setzen kann, das man objektivieren kann.
Ne? Diese Objektivierung haben sie sich dann quasi bei den Naturwissenschaften in Anführungszeichen abgeguckt.
Ja, und das ist der Trick, das war sozusagen das eigentlich Interessante an der Soziologie, insbesondere des späten 19. Jahrhunderts, dass sie es geschafft hat, in diesen vermachteten Scientismus genau die Fragen nach Gesellschaft ebenfalls einzusortieren. Und das ist schon genial. Also man könnte sagen, die genialste wissenschaftliche Leistung der Soziologie ist sozusagen die Erfindung der Soziologie.
Okay.
Das kann man schon sagen. Also weil man ja nun sagen muss, weil man ja, also dann, also wenn, das konnte ja klappen. Also das konnte klappen, weil man sich ja fragt, wenn man feststellte, also man kann die physikalisch-chemische Welt objektivieren. Das klappt ziemlich gut. Ja. Dann kann man die lebende Welt objektivieren, die Biologie. Das klappt auch noch ziemlich gut. Ja. Und dann kam schon der nächste Schritt, könnte man sozusagen die psychische Welt, also im Sinne einer Psychologie objektivieren.
Das kam zuerst.
Was denn?
Das kam zuerst, die Psychologie.
Ja, ungefähr, ne, dass man angefangen hatte, ne. Kann man darüber, kann man das Objekt, kann man da was erforschen? Und schon da fing die Nachdenklichkeit an, dass geht das überhaupt? Und wenn man das aber auch noch für zulässig hält, ja, warum dann nicht auch das, was zwischen den Menschen geschieht? Also die Psychologie wäre etwas, was in den Menschen geschieht.
Ja.
So, wenn man die Frage zulässig machen kann, ja, das könnte man auch noch erforschen. Dann auch die Frage, ja, warum nicht auch das, was zwischen den Menschen geschieht?
Mhm.
Das ist klar. Dann kommt man ja, wenn ja, dann. So, und insofern war tatsächlich die Erfindung der Soziologie von Max Weber und eine andere, das komplementäre Gegenstück bei Sigmund Freud, die Psychoanalyse, ich halte das tatsächlich für wissenschaftliche Leistung, was da betrieben worden ist. Nicht etwa wegen der Wahrheit der Sätze.
Nee, klar.
Sondern das Gelingen selbst.
Ja.
Ne, deshalb sind ja Max Weber und Sigmund Freud ungefähr zur selben Zeit entstanden, also diese, ne, die Soziologie und die Psychoanalyse. Warum? Weil sie beide sozusagen die jeweils andere Seite behandelt haben. Bei Max Weber das sinnbestimmte Handeln. Ne? Max Weber eben sagte, erforschen können wir nur das sinnbestimmte Handeln. Und alles, was nicht sinnbestimmt ist, entzieht sich der Objektivierbarkeit. Weshalb man dann natürlich darüber nachdenken kann, wenn man daraufhin dann den Lebensalltag untersucht, also auf diese Behauptung hin, dann kann man ja sagen, das Allermeiste, was wir tun, ist ja gar nicht sinnbestimmt. Denn es kommt ja jederzeit möglich, dass ich dich beispielsweise darauf anspreche, Julia, sag mal, warum guckst du so komisch? Und dann guckst du mich an und sagst, wie gucke ich denn? Also, wo man dann nicht sagen kann, du hast sinnbestimmt gehandelt, wenn ich dich darauf anspreche.
Ja,
richtig. Ja, dann kennst du ja so ganz einfach. Und genau solche.
Aber wieso war das damals nicht auffällig?
Es wurde ja dann auffällig. Es wurde dann ja eben genau auffällig. Deshalb man dann sagte, ja, auch das nicht sinnbestimmte Handeln trägt bei zur Herstellung von Kommunikation. Nämlich die Psychoanalyse. Die dann sagt, gerade da, wo du nicht sinnbestimmt handelst, da haben dann die Psychoanalyse gesagt, gerade Sigmund Freud, gerade da, wo du nicht sinnbestimmt handelst, trägst du sehr viel stärker zur Herstellung.
Also und er hat sich dann auf den Trieb bezogen und gesagt, das
genau.
ist dann zum Beispiel...
Ja, sozusagen die unbewussten Antriebe.
Ja.
Weil, ne, das ist dann eigentlich nur die andere Seite. Mhm. Und sie konnten darauf kommen, aufgrund gesellschaftlicher Kontexte, wo man auf einmal einen Stummfilm hatte, wo man dann Radio hatte auf einmal. Ne? Das ist ja klar, dass bei Stummfilm und bei Radio ist ja, dass du ja sozusagen, dass da immer durch das Medium für Kommunikation eine bestimmte Wahrnehmungskanal blockiert wird. Bei Stummfilm siehst du auf einmal etwas und du kannst auf einmal sehen, dass du etwas nicht hören kannst.
Ja, genau.
So, und bei Radio ist es umgekehrt, da kannst du auf einmal etwas hören, das du nicht sehen kannst.
Ja.
Und trotzdem hast du den Eindruck,
da spricht eine Person.
Ja, genau. So, ne? Trotzdem, ne, bei Stummfilmen kann man sehr wohl sagen, ich verstehe das da, was sie da sagen, auch wenn du nicht hörst, was sie da sagen. Und dann auf einmal kann sehr wohl so eine Idee aufkommen, dass auch das Unbewusste für das Handeln eine Rolle spielt.
Mhm.
Das ist gar nicht abwegig. Ne? So, aber was ist dann passiert eben? Ja, dann ist eben nur. In der Folge ist dann nur passiert, dass in die vermachtete Wissenschaft eben genau sind diese Differenzen mit aufgenommen worden. Und mehr nicht. Mehr ist eigentlich seitdem nicht passiert.
Mhm.
Und seitdem diskutieren sie die ganzen Kontingenzen, die sich daraus ergeben. Und das tun sie bis heute und das tun sie mit und inzwischen auch mit großer Langeweile, weil es ja nichts mehr gibt, was sie nicht behandelt hätten.
Mhm.
Ne? Aber sie fangen dann immer wieder von vorne an. Sie heute mit großer Langeweile, die Langeweile besteht darin, dass sie praktisch sich davon verabschieden, von Erkenntnis verabschieden und von Erkenntnisproblemen verabschieden. Sondern einfach nur noch Publikationslisten verlängern. Wenn du da auf solche Tagungen gehst, da kannst du wirklich weinen. Also da kann man wirklich weinen, wenn man sich das anhört, weil das ist so, die haben nichts mehr zu sagen. Also es ist wirklich so.
Ja, und es wird Literatur verwaltet. Also,
genau, so nenne ich das dann. Also, sie, jede Generation wird sozusagen, und jetzt, was jetzt anfängt, ist die Sprengung der Fachgrenzen. Die Sprengung der Fachgrenzen ist also, dass sie. Also das hat sich ja schon in den 80er und 90er Jahren angekündigt, aber jetzt kommt wirklich die Sprengung. Die Sprengung besteht darin, dass jetzt Politologen anfangen, Gegenstände zu diskutieren, beispielsweise Politikwissenschaft anfangen, Gegenstände zu diskutieren, die die Ethnologen schon in den 80er Jahren abgelegt haben. weil sie sozusagen darauf, ne, also die anfangen mit Diskussionen, die in den 80er Jahren schon die Ethnologen geführt haben. Und jetzt fangen die Politologen damit nochmal von vorne an, oder die Ethnologen fangen jetzt an, politikwissenschaftliche Diskussionen zu führen, die in der Politikwissenschaft in den 70er und 80er Jahren geführt worden sind. Das heißt, die
Ja, und das liegt daran, ich nenne es mal Fachstolz, sie ja, bisher daran gehindert hat, quasi über ihre eigenen Grenzen hinauszuschauen.
Ja, das hängt damit zusammen, dass diese Fächer ja auch eigene Einschließungsmilieus gegründet haben.
Ja, genau.
Die haben eigene Einschließungsmilieus, die dann bilden die eigene Fachgrenzen und damit eigene Diskurse aus und damit bilden sie eigene Lebensmilieus aus. Und dann bleiben die ja immer untereinander, denn die können miteinander ja kaum reden, weil sie sich immer sozusagen auf, wie man sagt, von der Fahrtabhängigkeit immer sozusagen auf ihre Literaturrezeption beziehen.
Ja, genau. Ich habe das ja auch erlebt.
Und deshalb ich hatte das mal auf einer Tagung erlebt, da habe ich eine junge Frau gehabt, die hat eine Dissertation Politikwissenschaft über Gemeinschaftsbildungen, Gründung von Kollektiven in Südosteuropa, also auf dem Balkan, über kollektive Sinnproduktion. Und da habe ich ihr versucht zu erklären, also über Gemeinschaftsstiftung durch Sprache, durch Ethnos oder durch Erwartungen auf Ethnos und so etwas. Da habe ich ihr gesagt, das war in Tübingen. Ich habe gesagt, du brauchst hier nur über die Straße zu den Ethnologen zu gehen. Die haben das in den 80er Jahren alles schon diskutiert. Da hat sie zu mir ganz, ganz unbeirrt gesagt, ich bin aber Politikwissenschaftlerin. Die hat gesagt, da gehe ich gar nicht hin. Also weil sie, was sie da vorgetragen hatte, das war alles Diskussionen aus den 80er Jahren, denen die Ethnologen nicht klug geworden sind. Und dann suchen die ja andere Gegenstände, eine Alltagswissenschaft, Alltagskulturforschung und so etwas. Haben sie dann weitergemacht, weil sie aus solchen völkisch-kollektivistischen Konzepten nicht klug geworden sind, haben sie das abgelegt und haben sich dann der Alltagskulturforschung gewidmet. Und jetzt fängt die Politikwissenschaftlerin damit wieder an und lässt sich jetzt nicht darüber informieren, dass das eigentlich alles schon aufgeschrieben ist, weil die Ethnologen haben es zwar durchdiskutiert, aber noch nicht die Politologen, also müssen die jetzt wieder von vorne anfangen. Es ist alles schon gesagt, aber eben noch nicht von allen. Also jetzt müssen auch noch die Politikwissenschaftler noch einmal herausfinden, was die Ethnologen schon in den 80er Jahren gesagt haben. Und die Ethnologen machen es umgekehrt genauso. Du findest das beispielsweise auch in der Soziologie. Die Soziologen haben die finden den Trick, dass sie jetzt eine Bindestrich-Soziologien, das haben sie schon in den 80er Jahren mit angefangen, exorbitant ausdehnen. Also alles Mögliche wird jetzt als Bindestrich nach diesem Subjekt-Objekt-Schema alles als Bindestrich-Soziologie behandelt. Soziologie des Films, Soziologie der Jugend, Soziologie der Familie, Soziologie des XYZ. Und jetzt stellen sie fest, sie finden nur heraus, was auch die Pädagogen, die Medienwissenschaftler, die Ökonomen, die Ethnologen, die Kunsthistoriker, zack, 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 die finden nur das heraus, was die da auch schon herausgefunden haben. Aber die Fachgrenzen lassen sozusagen die Vermischung. Also die Fachgrenzen lassen zwar sehr wohl zu, dass man andere Literatur aus anderen Fächern rezipiert, die dann in Fußnoten auftauchen, das tun sie sehr wohl, aber sie kommen nicht dazu, ihre Fachgrenzen aufzugeben, weil sie eben tatsächlich auch Vergesellschaftung leisten.
Ja, genau. Okay.
Und insofern geschieht ein großes Durcheinander. Also das geschieht schon länger, das geschieht schon seit den 90er Jahren, 80er, 90er Jahren. Jetzt ist sozusagen nur die Durchspielung von Varianten, so könnte man das nennen.
Genau. Also mir ist nur aufgefallen, mir sind dann ganz viele so Artikel auch so, wo dann irgendwie zwei Autoren zusammengenommen wurden und dann, vergleiche Luhmann mit Habermas.
Ja.
Was haben die beide gemacht? Was sind die Unterschiede? Vergleiche Luhmann mit Nietzsche. Vergleiche Luhmann mit XY.
Ja, genau.
Da kann man sich natürlich, da kannst du tausend Sachen, also das, da kannst du nicht mehr aufhören.
Ja, vor allen Dingen, ich meine, es ist ja auch, sowas ist ja auch als Übung ganz gut, dass man sagt, irgendwie so Literaturkenntnis vergleichen. Warum nicht? Der wichtige Punkt an der Stelle ist dann, natürlich kann man so etwas machen, aber sie machen dann eigentlich nichts anderes als Literaturkenntnis vergleichen.
Ja, sie ziehen darum ja nichts
geht's. So, ne? Und dann setzen sie eigentlich nur das fort, weil dieses Spiel läuft dann und dann vergleichen sie Literaturkenntnis und das kann man dann mit Luhmann ja auch machen. Ne? Dann, so macht dann die Luhmann-Rezeption, so setzen sie dann sozusagen ihr Spiel fort, indem sie sagen, jetzt alle Luhmann zitieren. Mhm. Ja. Und dann zitieren sie alle Luhmann und dann vergleichen sie Literaturkenntnis und dann geht das Spiel, sie finden dann die Kontingenzen heraus. Hast du so gelesen, habe ich anders gelesen.
Ja.
Und dann stellen sie fest, dass man das verschieden feststellen kann. Jo. Ne? So, so, und deshalb ist sozusagen, ja, und das Spiel, und solange dieses Spiel sozusagen noch unterhalten werden kann, also solange dieser Oikos, so dieses Feuer, ne? Dieser Oikos, solange der noch unterhalten werden kann, solange geht das so weiter. Und es wird immer schwieriger, ihn zu unterhalten, weil sie jetzt sozusagen sagen, wir müssen auch, wir können eigentlich, wir brauchen uns eigentlich gar nicht mehr über die Differenzen, über die Kontingenzen zu unterhalten. Wir müssen sozusagen nur noch eines tun, nämlich in der richtigen Reihenfolge auf die richtigen Knöpfe drücken, im Ausgabeschacht die Belohnung abholen und dann gucken, ob es weitergeht.
Ja, vor allen Dingen die Automatisierung durch Digitalisierung befeuert das Ganze auch noch, weil ich habe letztens ist mir ein Tool durch die gekommen, was dir die Literaturrecherche vereinfacht, indem es irgendwie visuell darstellt, welche Publikation in welcher Nähe von den Begriffen und von den Zitierungen zu anderen. Also du hast dann quasi so eine Karte vor dir, wo du sehen kannst, welche Publikationen gehören wo zusammen. Also wo gibt es ein Cluster von gleich zitierten Quellen, ja, ja, und so weiter. Also selbst dieses heraus durcharbeiten, also ich habe das ja auch gemacht bei mir in der wissenschaftlichen Praxis, sozusagen Literaturrecherche, dann diese Pfade, die Quellenpfade lang verfolgen. Wer zitiert wen, wo führt das hin? Gibt es irgendwo ein Standardwerk? Und wer hat noch darüber geschrieben? Und das war ja Handarbeit. Also das musste man ja selber, ja, ja. Ich habe dann selber nachvollzogen, wer, wo, was. Und das macht jetzt eine Software.
Ja.
Da gibst du deine Stichworte ein, sagst ja, hier, was ist ich, die und die und die und die.
Ja.
Und dann spuckt er dir quasi so eine Matrix aus. Und dann geht das, und irgendwann, du hast das ja immer so als Witz, so irgendwann können wir unsere wissenschaftlichen Publikationen auch automatisieren.
Ja, das geschieht ja auch irgendwann. So, und, irgendwann kannst du die Texte automatisch, dann musst du so nur noch Korrektur lesen, ne? Das dürfte auch gar nicht so, wenn ich allein sehe, wie hier bei Twitter beispielsweise diese Translation-Funktion funktioniert, boah, ich bin davon echt creepy. Also manchmal, also denke ich wirklich, das ist ein Automat, der übersetzt das. Und das funktioniert ziemlich gut. Und wenn der ja übersetzen kann, also auch noch sprachlich elegant, irgendwann ist ja auch die sprachliche Eleganz noch das Interessante, ne?
Ja, ja, genau.
Und dass der ja tatsächlich nicht einfach nur eine Wort-für-Wort-Übersetzung macht, sondern der kann tatsächlich, also Kontext. Auch die Sätze, auch, der kann auch sozusagen die von die
Wortstellung berücksichtigen.
Genau. Der kann die Wortstellung berücksichtigen. Also das finde ich dann schon creepy. Also,
aber das funktioniert wahrscheinlich noch nicht in allen Sprachen ganz gut.
Also ich
scheitere immer an Japanisch. Bei Japanisch kommt nur Käse raus.
Das noch nicht, aber so hat ja Englisch auch angefangen. Also,
ja, ja, klar.
Und dann, wenn die irgendwann so eine gute Übersetzung leisten können, dann und irgendwann dürfte es ja auch gehen, dass es noch abgelesen wird automatisch. Und irgendwann wirst du ja auch noch eine Stimme hören, von der du dann gar nicht mehr hörst, dass es eine Automatenstimme ist. Denke ich mal, dass es auch irgendwann möglich sein wird. Und dann kann ich mir auch vorstellen, dass irgendwann die Algorithmen so gut funktionieren, dass die sich miteinander trainieren. Also, ne, der eine, wenn, dann, der andere und so. Und dass die dann tatsächlich eigenwillig Sinn produzieren können. Dass du dann also, dass das Mitteilungsverhalten von diesen Robotern so gut wird, dass du es von Menschen nicht mehr unterscheiden kannst. Das ist ja jetzt, deutet sich ja jetzt schon an.
Ja, ja.
Und dann wird man auch irgendwann automatisch Texte schreiben können. Und das, wo du dann nicht mehr sagen kannst, wer hat das eigentlich, also was hat das geschrieben? Ne? Was hat das geschrieben? Nicht mehr wer, sondern was.
Ja.
Also, genau. Das halte ich gar nicht mehr für abwegig.
Was hat das jetzt mit unserer Beziehungsverwicklung
zu tun? Das ist die Frage. Also ich habe das mal so nebeneinander gestellt. Der Beziehungsverwicklung schematisch gegliedert. Also ich habe mal versucht, die parasoziologische Beziehungsverwicklung zu unterscheiden von einer soziologischen. Was ich damit andeuten will, ist also, das ist nicht geeignet für ein Lehrbuch, was ich da aufgeschrieben habe, sondern das ist nur mal so eine Betrachtungsweise. Mhm. Wie stellt sich die akademische Soziologie die Verwicklung in Gesellschaft vor und wie stellt sich sozusagen eine Soziologie, also eine Verwicklung von Gesellschaft vor? Mhm. Die parasoziologische Beziehungsverwicklung, ich habe mal ein Schema genommen, das Dick Becker immer wieder benutzt, sofern wir sozusagen unsere Traditionen gut kennen, von drei Gesellschaften sprechen können, im Laufe der Evolution von einer tribalen Gesellschaft, von einer stratifizierten Gesellschaft und von einer funktional differenzierten Gesellschaft. Das sind drei verschiedene Art und Weisen, wie sich Gesellschaft organisieren kann. Diese Gesellschaften sind nie abgeschafft, sondern die liegen sozusagen in der Evolution so übereinander, die interferieren. Ne? Also tribale Gesellschaft ist...
Genau, also ich habe das wo war ich? Ich habe das auch für mich so formuliert, jetzt finde ich es gerade nicht. Dass es quasi keine Ablösung gibt, sondern ich würde das so als so eine Faltung beschreiben.
Genau.
Also die lösen sich nicht ab, sondern die sind ja gleichzeitig noch da.
Genau.
Weil es gibt ja immer noch, aber wir können da nochmal im Detail drauf eingehen.
Und dann habe ich gefragt, dann einfach nur die Frage, wie kann man beschreiben, wie die Verwicklung in Gesellschaft geschieht, also der Prozess der Verwicklung in Gesellschaft. Mhm. Wie kommen Menschen in Gesellschaft hinein, wenn ich eben annehme, dass Gesellschaft nicht selbstverständlich ist und keinen natürlichen, keinen biologischen noch keinen anthropologischen Anfang hat?
Aber die Parasoziologie macht es ja nicht so. Die sagt ja, es gibt da eine lineare Entwicklung, oder?
Das ist jetzt erstmal nicht interessant. Entscheidend ist, dass man sozusagen parasoziologisch das erstmal annehmen kann. Wir haben drei verschiedene Gesellschaften und wie kommt ein Mensch sozusagen in einer tribalen Gesellschaft, wie wird er verwickelt? Evokativ, so habe ich das genannt. Evokativ, also es wird herbeigerufen, also die Geister werden herbeigerufen, das Leben wird herbeigerufen. Kann ich mir vorstellen, sie machen das durch das Ausrufen oder eben dann auch das Herbeirufen oder auch das Wegrufen. Also das Herbeirufen von guten Geistern, das Verrufen von bösen Geistern oder so etwas. Ne?
Was meinst du mit Appell? In dem Kontext?
Appell. Sie appellieren sozusagen an das Wirken guter Geister.
Beispielsweise. Okay.
Ja? Ich kann mir vorstellen, also dass die Evokation dasjenige ist, wodurch sozusagen die Verwicklung ihren Anfang findet. Hm. Mach mit bei Gesellschaft, indem du Sprache, das ist ja die Sprache, die haben ja die tribalen Gesellschaften, wenn sie keine Schrift benutzen oder nur marginal sprechen, die haben ja immer das Problem, dass sie Memorierung leisten müssen. Mhm. Und deshalb entwickeln die Rituale und so etwas. Rituale, also Wiederholungen, die im Laufe des Alltags, also im Laufe des Tages, im Laufe des Lebens und im Vollzug der Gemeinschaft immer wieder wiederholt werden müssen. Mhm. Und sie haben ja nur orale Tradition, das heißt, sie müssen sozusagen ihre Wissensproduktion rein oral gestützt. Das ist, und deshalb können die eben sehr lange, sozusagen durchhalten, weil die keine ganz großen Innovationsprobleme haben. Aborigines beispielsweise in Australien, die dürften nie ihre Lebensweise geändert haben, bis zur Ankunft der Europäer. Die Verwicklung in einer stratifizierten Gesellschaft gelingt dann imperativ, also das heißt, du musst lernen, dich auf Befehle und Gehorsam einzurichten.
Ja.
Und zwar an jeder Stelle, also jeder der Beteiligten, also nicht nur die einen befehlen und die anderen gehorchen, auch diejenigen, die Befehle geben in einer Stratifizierung, auch die müssen lernen zu gehorchen, weshalb dann irgendwann die Götter kommen, denen man noch gehorchen muss oder ein Gott, dem man gehorchen muss und so weiter. Imperativ. Und dann nach parasoziologischer Vorstellung könnte man sagen, in der modernen Gesellschaft wirst du persuasiv verwickelt. Das heißt, das geschieht dadurch, indem du lernen sollst, sozusagen durch dein Handeln zu rechtfertigen. Und das geschieht, das kannst du erst dann, wenn von Anfang an dir durch den Eintritt ins Leben schon Rechte zuerkannt werden.
Meinst du mit Konditionierung von Anschlusserwartung, meinst du damit die Sequenzbildung? Also, das quasi analog jetzt, wie du es eben für diese evokative Gesellschaft, tribale Gesellschaft beschrieben hast, mit den Routinen in gewissen Traditionen. Jetzt quasi die Sequenzbildung in der Konditionierung von Anschlusserwartungen. Also ich stelle mir das so vor, dass du ja lernst, hier jeden Tag zur Schule zu gehen, jeden Tag sagt, du musst ja nicht, der Lehrer muss ja nicht vor jeder Stunde erklären, was er jetzt macht. Also dass du zuhörst und da sitzt und aufmerksam sein sollst, das muss er ja nicht jedes Mal machen. Das heißt, das sind antrainierte
Aber das Interessante daran ist, dass wir sozusagen in der modernen Gesellschaft lernen, sozusagen, dass das Handeln nicht selbstverständlich ist, sondern dass du sozusagen etwas dazu tun. Du musst etwas dazu beitragen, damit andere handeln und du kannst wiederum dich darauf einrichten, dass andere auch etwas dazu beitragen.
Ja.
Diese Persuasion macht tatsächlich das Problem des Sozialen auf einmal her, stellt das Problem des Sozialen her. Deshalb gibt es Soziologie, weil die auf einmal erkannt hat, dass es gar nicht selbstverständlich ist, dass also Handeln. Weil sozusagen die Voraussetzungen für das Gelingen fraglich geworden sind. Die stratifizierte Gesellschaft hat das Problem in dieser Dringlichkeit nicht. Die haben das schon irgendwie gesehen, das kann man schon sagen, aber nicht in dieser Dringlichkeit. Sondern die konnten immer noch sagen, so Pi mal Daumen, es reicht. Also die Überlieferung stimmt, die Traditionen stimmen, die Wahrheit, die überlieferte Wahrheit stimmt, Gott hat es gefügt, stimmt, Pi mal Daumen stimmt. Auch die ganzen Fraglichkeiten konnten sozusagen einfach durch die Herrschaft selber noch die ganzen Kontingenzen behandelt werden.
Ja.
Und in der modernen Gesellschaft geht das auf einmal nicht mehr. Weil sich jetzt auf einmal die ganzen Voraussetzungen sind fraglich und jetzt lautet persuasiv, du als Mensch sollst und kannst auch etwas zum Gelingen der Gesellschaft beitragen.
Ja.
Und jetzt kommen alle und sagen, okay, ich bin da, wie kannst du damit einverstanden sein? Ja, indem eben sozusagen ein ganzer gesellschaftlicher Voraussetzungszusammenhang sich auftürmt, der dir an jeder Stelle erstmal Rechte zugibt, aber es sind ja nicht nur Rechte, sondern es passiert. Rechte werden allen, also jedem, die Idee ist ja, jedem Menschen an jeder Stelle des Alltags irgendeine Rechtsposition einzuräumen. Ja. An jeder Stelle. Es gibt eine lückenlose Rechts, also an jeder Stelle, sobald du sozusagen, das kommt dadurch, dass alles versichert ist, dadurch, dass alles mit Verträgen gestützt ist. Ne? Die ganzen Kontrollzwänge der Gesellschaft machen ein vollständiges Kontinuum der Verrechtlichung. Ob du mit dem Auto fährst, ob du über den Bürgersteig gehst, denke dir einfach im Winter, ich muss hier im Winter den Bürgersteig sauber machen, weil nämlich gesagt wird, du als Hauseigentümer musst die Verkehrssicherheit, hier in dem Fall die Fußgänger, gewährleisten. Das musst du machen, sonst.
Und mir fällt das immer auf, also ich gucke ja viel Netflix und sowas. Was ja immer wiederkehrendes Motiv ist, ist sozusagen die Heldengeschichte, die erzählt, dass irgendjemand ganz besonders ist und besondere Fähigkeiten hat und dann aus irgendwelchen Gründen dazu gedrängt wird, seine Rolle als Held anzunehmen und dann zu handeln und dann zu retten und dann irgendwas wiederherzustellen oder wie auch immer. Und das ist ja nicht nur der Held als Superheld, sondern das sind ja auch sozusagen die Alltagshelden, die dann eben sich einmischen oder so. Und das wird immer, und das, es reicht nicht, das sozusagen in einem alltäglichen Rahmen zu halten. Ich meine, dann wäre es auch nicht so spannend. Sondern das muss immer das große Ganze sein. Also das muss immer das große Ganze sein. Es muss immer die Gerechtigkeit, für die Gerechtigkeit kämpfen.
Genau.
Für das Wohl der Menschen und so weiter und so fort. Und das ist so drin, dass diese Selbstverständlichkeit, mit der wir diesen Ruf, ja, oder diese Aufforderung uns zu eigen machen, ja.
Genau.
Also das ist Wahnsinn. Also
das kommt eben daher, weil die Rechte auch übereignet werden. Das ist ja genau in dem Augenblick, wo du dich darauf einlässt. Das meinte ich mit der Konditionierung von Anschlusssachen. Kannst du jetzt wiederum auch Bedingungen stellen? Also deshalb protestieren sie dann, weil sie dann feststellen, sie sollen eigentlich ein gutes Leben garantieren, stellen dann aber fest, dass sie es gar nicht können. Und jetzt müssen sie das Recht haben, dagegen etwas zu machen. Sie fühlen sich daran gehindert. Und jetzt müssen sie das Recht haben, dagegen etwas zu machen, nämlich sie gehen jetzt protestieren. Ja, und jetzt können sie Bedingungen stellen und sagen, wir fordern, und jetzt richten sie durch Protest beispielsweise die Forderung, das ist dann, der Protest wäre dann, ist die Persuasionsstrategie Demonstration. Ich habe das dann mal aufgezählt. Die Persuasionsstrategien sind Argumentation, Ostentation, Demonstration und Seduktion.
Ostentation, kannst du da nochmal was
sagen? Angeberei, das ist die Angeberei, die Prahlerei, das ist das Großsprechertum, das sind diejenigen, die sich so wichtig machen, die sagen, schau hier, ich kann ganz viel, ich weiß ganz viel, ich habe ganz viel.
Okay.
Und alle mir nach. Also das ist so diese Ostentation. Und diese vier Punkte, ich habe die so aufgegeben, das wären sozusagen, das ist die Professionalitätsmagie transzendentaler Subjektivität. Da wird also geglaubt, da zeigen sich Menschen und da können die auf einmal ganz viel. Die können klug argumentieren, die haben das bessere Argument, die können sich zeigen, die können sich schmücken. Das hängt ja, diese Ostentation hängt ja vor allen Dingen damit zusammen, dass wir nicht nur ein rechtliches Kontinuum haben, sondern auch ein ästhetisches, vollständig, also unser ganzer Raum, der private wie der öffentliche Raum, wir haben eine vollständige Ästhetisierung von beinahe allen Dingen.
Was heißt das genau, Ästhetisierung?
Also? Ja, das kommt durch die Werbung zustande, das kommt durch die Vermehrung von Bildern zustande. Wenn du beispielsweise...
Dass wir eine Vorstellung davon haben, wie es auszusehen hat, sozusagen.
Dass du sozusagen, dass du ästhetische Differenzen immer schon, dir schon bekannt sind, auch wenn du an Orten auflegst, wo du noch nie warst. Beispielsweise würdest du nach... in ferne Länder fahren, nach Thailand oder nach Kenia oder so. Du warst da zwar nie, aber du kennst schon Bilder. Irgendwie, ne? Du hast schon mal Fernsehen gesehen oder du hast schon mal ein Bildband gesehen oder du hast schon, also du, die ist immer, die ist durch die vollständige Ästhetisierung, durch die ja, routinierte Behandlung von Massenmedien, ist die, sind die nicht gut bekannt, aber du hast schon ästhetische Konzepte.
Okay, jetzt verstehe ich.
Das war nochmal
zu dem Protest. Also wir sind ja das letzte Mal auch schon ein bisschen drauf eingegangen. Was ich mich dann gefragt habe, war, also ich habe ja letzte Woche habe ich ja fraglich gestellt, wie man dazu kommt, dass man überhaupt davon ausgeht, dass man selber eine Wirkung erzeugt hat. Und hast du gesagt, naja, das wird sozial hergestellt, indem man sich gegenseitig bestätigt, jawohl, unser Protest hat funktioniert und so weiter. Aber woher kommt das, dass, also ich stelle mir das so vor, irgendwann muss das ja mal zurechnungsfähig gewesen sein, oder? Also oder wie ist das überhaupt, diese Praxis sozusagen entstanden? Also gab es eine Zeit, in der man da tatsächlich, also es gibt ja Proteste schon sehr lange, also dass Leute irgendwie auf die Straße gegangen sind mit Schildern oder sowas. Aber wenn sozusagen, hat man damals schon nicht gewusst, dass es da einen Zusammenhang gibt, oder wie kommt man überhaupt dazu, so einen Zusammenhang zu vermuten?
Das hängt mit den Erwartungen der Gesellschaft selbst zusammen. Es sind die Erwartungen der Gesellschaft selbst, die einerseits und andererseits, also einerseits, die Gesellschaft muss ja sozusagen auch jemanden weitermachen oder ermutigen. Mhm. So, und jetzt kann sie ja nicht immer nur Enttäuschungen herstellen, sondern sie muss auch immer sozusagen etwas den Menschen sie macht beides, sie macht die Ermunterung und die Entmutigung, also Ermutigung und Entmutigung, aber sie muss immer auch sozusagen, die sozialen Systeme müssen immer auch sozusagen irgendwelche, die Fraglichkeiten oder die Graubereiche auch sozusagen auch immer zulassen, dass man trotz, also es kann nicht immer nur alles grau-grau sein. Mhm. Es muss dann irgendwann auch mal sagen, ja oder nein auch mal geben. Und das bezieht sich auf die Wirksamkeit von Handlungen. Mit dem Argument, also wenn wir sagen, wir sind in der Situation, dass wir über soziale Systeme reden, dann kann ich mit dem Argument nicht punkten, wenn ich sage, soziales Handeln ist immer sozial unwirksam. Mhm. Da sagt jeder nein.
Ja.
So das geht so nicht. Also es muss irgendwie auch sagen, nee, also Handeln muss auch eine soziale Wirksamkeit haben, sonst könnten wir das zustande kommen. Von sozialen Verständigungen nicht erklären. Ja. Stimmt auch, das stimmt ja auch. Also wir können nicht einfach nur sagen, nein. Mhm. Genau so hat Luhmann eben auch argumentiert. Er hat nämlich immer gesagt, ja, natürlich kann man sehr wohl auch sagen, man kann sehr wohl argumentieren, dass Handeln sozial wirksam ist. Aber jetzt kommt der Einwand, den man dagegen legitimerweise auch haben kann. Also und dann gilt eben auch, das gilt also dann nicht nur in der Wissensproduktion, in der wissenschaftlichen Wissensproduktion, sondern das gilt dann im Prinzip auch in der Wissensproduktion des Alltags. Also sagen wir, du warst auf einer Demo oder so, oder was ich hier immer so mit ein bisschen Geringschätzung betrachte, wenn ich sozusagen diese, du kennst doch diese Wochenzeitungen, die so kostenlos ins Haus kommen, jede Woche, ne, so, das sind ja eigentlich nur Werbeblättchen, ja, genau. Wo dann irgendwas, was ich, über irgendein Nachbarschaftsfest berichtet wird, und da heißt es dann immer, auch das Wetter war schön und im Ganzen war es ein voller Erfolg. So, im Ganzen war es ein voller Erfolg. Es ist halt immer ein voller Erfolg. Ist ja klar, es war ein voller Erfolg. Warum? Ja klar, weil sie es jedes Jahr machen.
Ja.
Und wenn sie jedes Jahr dasselbe Nachbarschaftsfest veranstalten, dann ist es auch jedes Jahr ein voller Erfolg. Ne, es ist ja voller Erfolg. Aha. Und dann wird über diese Art der Berichterstattung bekommen jetzt die Nachbarn selbst eine Information darüber, dass das, was sie getan haben, wirksam war. Mhm. Und das reicht dann aus, um nächstes Jahr das Gleiche wieder zu machen, von dem man dann schon vorher weiß, dass es erfolgreich sein wird.
Das funktioniert, ja.
Viel abhängig dann immer vom Wetter. Das ist immer das Wichtigste. Aber wenn das Wetter mitspielt, und das Wetter spielt meistens dann um diese Jahreszeit mit dem Pfingsten oder so, ja, dann war es erfolgreich. Und das reicht dann aus. Und dann machen sie jahrelang immer dasselbe. Und ist also, ja klar, wenn sie jahrelang immer dasselbe Nachbarschaftsfest feiern, ja, dann ist jahrelang auch immer erfolgreich.
Das heißt, es hat nicht unbedingt was mit einer bestimmten Zeit zu tun. Also jetzt analog zu der Wissenschaft, dass es damals ja mal eine als Amt für Wahrheit war, gab es nicht eine Zeit, in der sozusagen die Kausalität eher erkennbar war. Also zum Beispiel, ich stelle mir jetzt vor, damals Proteste zum Wahlrecht der Frau oder so.
Ja, genau. Das ist eine interessante Frage. Wie kann eigentlich sein, dass man warum die Parasoziologie Kausalität so betont, wenn man doch wenn man sie doch eigentlich empirisch kaum findet? Warum dieses Derailing? Warum dennoch? Antwort: Ja, weil nämlich die Soziologie entstanden ist zu einer Zeit, wo die Menschen nicht sehr viel durften, nämlich in autoritären Verhältnissen. Die durften einfach noch nicht so viel. Da galt noch noch bis ins Kaiserreich, dass die Studenten eben tun mussten, was man ihnen sagt. Und nicht nur die Studenten haben getan, was man ihnen sagt, auch die Professoren haben getan, was man ihnen sagt. Da wurde nicht einfach geredet und schon gar nicht einfach drauf losgeredet. Da konnte man noch sagen, ich habe hier die Befehlsgewalt inne und ich sage jetzt so und so hat es zu laufen und dann war es so und so auch gelaufen. Und dann kann man sagen, ich habe es gemacht. Darüber, so ist ja auch diese ganzen Biografien von Ingenieuren und so, die sind ja genau davon geprägt. Ob das nun die Fliegerei war, ob das die Optimierung, also die Fliegerei oder auch der Viertaktmotor, der Dieselmotor. Da wird dann immer behauptet, dass seien höhere Männer, das seien kompetente Männer, das seien fähige Männer gewesen, das seien mutige Männer gewesen, also die ganze Fliegerei beispielsweise.
Ja.
Die ganze Fliegerei, das ist ja lebensgefährlich gewesen.
Ja.
Und da sind ja auch viele dabei ums Leben gekommen. Da wird dann gesagt, das sind mutige Männer, das sind tollkühne Männer gewesen, das sind kluge Männer gewesen, ne? Die haben ihre eigene Mächtigkeit gehabt. Und dann kann man das an den Ergebnissen ihres Tuns sehen, nämlich, ja, das Flugzeug hat dann eben auch geflogen, dann man sagt, schau mal die da. Und jetzt kann man sagen, es sei der menschliche Geist, der das da tut. Tatsächlich
und,
aber.
Und dann sagst du, nein, das sind die sozialen Bedingungen, die das ermöglicht haben.
Warum konnten zum Beispiel Männer das machen? Das hat nichts mit Männern zu tun, das hat damit zu tun, dass sie noch bis um die Jahrhundert, also um die Jahrhundertwende, dass sie auch zu Soldaten erzogen worden sind. Dass sie ja auch, man muss sich das ja nun vorstellen, dass es in den Schulen Prügel normal war, vom Lehrer. Dass auch in den Familien Gehorsam leisten mussten. Dass man nicht einfach sagen konnte, ich habe Lust, mir meinen eigenen Beruf zu wählen, wie ich will oder so, sondern sie wurden zu Soldaten erzogen und dann hatten die auch nicht so viele, für ihr eigenes Leben nicht so viele Hoffnungen geknüpft, sondern sie konnten eher dazu ermuntert werden, für das Große und Ganze sich zu engagieren, also für Volk und Vaterland. Mhm. Und unter dieser Bedingung konnten sie dann auch sagen, ich kann sozusagen Meriten dadurch verdienen, dass ich mich in Lebensgefahr begebe. Die Soldaten haben es getan, deshalb war der zum Beispiel, deshalb hat man so gejubelt über den Ersten Weltkrieg, die akademische Jugend, die akademischen jungen Studenten, die haben gejubelt über den Ersten Weltkrieg, weil sie gesagt haben, hier setzen wir uns sozusagen der Bewährungsprobe aus, dann kriegen wir Orden und wenn wir dann aus dem Krieg zurückkommen, dann sind wir wer, dann können wir was und dann bekommen wir Karrieren eröffnet im Staatswesen. Deshalb hat die akademische Jugend den Ersten Weltkrieg so bejubelt, weil sie gesagt haben, hurra, endlich können wir uns bewähren und jetzt kriegen wir. Und die bäuerliche Jugend, also hier die Bauern, die hier in den Dörfern, die haben sich überhaupt nicht gefreut, weil die sich um ihren Acker kümmern mussten.
Ja.
Ne? So, also ich will damit sagen, und deshalb konnten dann diese Männer dann auch Fliegerei betreiben, also die Lebensgefahr auch eingehen, also auch mutwillig aufsuchen. Weil sie ja dann gesehen haben, ja, das ist gefährlich, aber wenn du nur gründlich genug diszipliniert bist, also das macht ja auch so eine Verwicklung in Gehorsam, du bist dann ja auch diszipliniert. So, du bist dann ja auch konzentriert. Und dann können die sich auf so etwas einlassen. Und dann kann man erstmal nicht glauben, warum Frauen dazu geeignet sind. Weshalb dann ja interessanterweise schon passiert ist, dass schon nachdem die ersten Flugzeuge geflogen sind, ganz schnell, das war mit Autos auch so, auf einmal die ersten Frauen auffällig geworden sind, die haben sich da auch reingesetzt. Und das auf einmal obszön. Logischerweise. Es hat auch Frauen, es hat ganz viele Fliegerfrauen gegeben und auch ganz viele Frauen am Anfang, die sich dann in die Autos gesetzt haben. Es hat auch irgendeine Frau gegeben, ich glaube, es war sogar noch irgendeine Frau, die als erstes mit einem Auto um die Welt gefahren ist. Das weiß ich jetzt im Einzelnen nicht. Aber auf einmal war das der Blickfang. Sagen, oh. Ne? Weil nämlich genau da merkt man genau, wie die Gesellschaft sozusagen ihre eigenen Kontingenzen erst entwickelt, dass das eben mit Männern nichts zu tun hat. sondern mit den Voraussetzungen darüber. Denn man muss sich auch fragen, warum konnte zum Beispiel ein Flugzeug, schon die Segelübungen, die Segelflugübungen, die Otto Lilienthal gemacht hat, warum konnten die denn nicht schon im 17. Jahrhundert gemacht haben? Das waren alles so Stümpereien. Es wurden immer wieder solche Sachen betrieben, aber das ist nie über das Stadium der Stümperei hinausgekommen. Erst dieser Otto Lilienthal, der ist dann ums Leben gekommen, der hat es geschafft, ich glaube 400 Meter, so ein Gleitflug oder so etwas, weil so, und ist abgestürzt und ist ums Leben gekommen. Warum nicht schon im 18. Jahrhundert? Warum nicht schon im 17. Jahrhundert? So eine Konzentration, so eine Disziplinierung, ne? Dass man sagt, warum diese, ja, genau. Dass die Industrialisierung selber genau so etwas ermutigt hat. Und das hat mit Männern nichts zu tun. Und jetzt werden Männer sichtbar, jetzt wurden Männer sichtbar und schlagartig wird damit die Kontingenz aufmerksam gemacht. Aha, wenn Männer, dann vielleicht auch Frauen. Und siehe da, und dann gab es Massenmedien, die genau diese Frauen dann abgelichtet haben in den Zeitungen. Und jetzt musste darüber diskutiert werden. So, und daran kann man eben sehen, dass diese Industrialisierung das Patriarchat tatsächlich abgearbeitet hat.
Okay, aber dann wurden Frauen gesehen und dann haben Frauen gesehen, dass sie gesehen wurden.
Genau.
Und dann haben Frauen gesagt, so, wenn wir gesehen werden, dann wollen wir auch wählen und so weiter und so fort.
Ganz genau, ganz genau. Das ist genau diese Ermutigung dann dazu.
Okay, das heißt, der Protest selber hat eigentlich nicht sozusagen kausal für die Durchsetzung geführt, sondern einfach, dass die bisherige Ordnung insgesamt nicht länger durchhaltbar war, weil eben schon die Kontingenz zu sehen war. Also genau. Weil man eben schon sagte, naja, es gibt keine Argumente mehr dafür. Also wenn eine Frau sich ein Auto setzen kann und fahren kann, warum soll sie denn nicht andere Sachen auch können? So, also das war nicht mehr durchhaltbar. Das war nicht mehr richtig. Durchhaltbar.
Es war ja schon, das hatte ja auch selbst schon eine Vorgeschichte. Es war ja selbst schon vorher schon so, also, ne, dass Frauen beispielsweise, also in Restaurants beispielsweise im 19. Jahrhundert, als das ausgebreitet hat, Restaurants, dass Frauen nicht ins Restaurant mit ihren Männern gegangen sind. Das gehörte sich nicht.
Also sie alleine gegangen sind.
Nee, gar nicht. Gar nicht. Sondern ne, die durften noch über die Straße gehen, aber sich in der Öffentlichkeit zeigen, sich so ungeniert den Blicken andere aussetzen. Das durften die bürgerlichen Frauen nicht. Also sich den Blicken anderer aussetzen.
Okay, krass.
Ne? So, und dann ist aber passiert, dass sie genau das getan haben. So, mit der Zeit. Getan. Und das sind dann die Voraussetzungen dafür, dass sie gesagt haben, man kann sich dann nicht nur den Blicken anderer aussetzen, sondern auch dem dokumentarischen Blick, also der Fotografie. Aha, und dann merkt man auf einmal, wie der ganze gesellschaftliche Voraussetzungszusammenhang so etwas herstellt. Also, dass nicht nur die Dampfmaschine, nicht nur die Motorenentwicklung, sondern eben auch Massenmedien, das gehört zusammen. Das Bild, das stiftet einen gesamtgesellschaftlichen Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhang darüber, dass es dann auch gelingt. Und ohne diesen Zusammenhang kann es auch nicht gelingen. Das hängt damit, ne, und die Feministinnen leider kommen damit nicht zurecht, weil sie meinen, sie kramen ähnlich wie die Parasoziologen in den Sichtbarkeiten herum. Ne? Ja. Feminismus ist sozusagen auch nur eine Variante dieser ganzen Parasoziologie. Ja, ja. Genau. Weil sie in den sichtbar gewordenen Sachen herumkramen und dann eigentlich nur Fraglichkeiten feststellen, aber dann meinen, es müsse sozusagen persuasiv gelöst werden.
Genau, mit Überzeugung, mit Anklage und so weiter.
Wie auch immer. Ne? Argumentation, Ostentation, Demonstration. Und dann fällt innerhalb dieser Persuasionsstrategie fällt nun Seduktion auf, von der nun gesagt wird, das sei nicht zulässig. Das Verführung, so könnte man das ja nennen. Weil das die Persuasion, da wird halt gesagt, es gäbe einen Verführer, die wird also nicht legitimiert. Man kennt das typisch von Scharlatanen, Heiratsschwindlern, Sektengurus, nimm von fremden Männern keine Schokolade. Warum? Da wird dann gesagt, da ist einer, der will dich von etwas überzeugen, weil ihm das nicht so einfach gelingen kann, wählt er einen Trick. Der schmeichelt dir erstmal, macht dir Komplimente, der bewundert dich, der ist erstmal nett zu dir, ist höflich. Heiratsschwindler sind ja extrem höflich. Ja. Die sind ja sehr rücksichtsvoll, die sind ja sehr charmant. Da wird nämlich gesagt, da findet Seduktion statt und das sei eigentlich nicht zulässig, weil damit sozusagen da wird dir eine Information vorenthalten. Nämlich da wird Betrug eigentlich begangen. Weshalb dann Seduktion als Persuasionsstrategie unzulässig sein.
Aber ich meine, davon auszugehen, ist ja jetzt erstmal so, also für mich würde ich ja schon sagen, ja, das ist Betrug.
Ja, sicher kann man auch sagen, aber das gelingt deshalb, diese Annahme gelingt deshalb, weil man eben sagt, das legitime Handeln würde uns Gesellschaft erklären. Und das sei dann einfach nur nicht legitim, aber es ist nicht so. Das legitime Handeln, also sofern es
Ah,
rechtfertigungsfähig ist,
okay.
ist nicht das, was uns Gesellschaft erklärt. Die Parasoziologen machen das aber so. Die sagen dann immer, es muss, also die rechtfertigen eigentlich Handlungen immer nur. Weshalb sie dann sagen, das nicht gerechtfertigte Handeln,
Gehört nicht dazu.
ja, muss praktisch, also verboten, nicht im juristischen Sinne, es darf eigentlich als legitim erachtet werden. Und das wird dann moralisch sozusagen sanktioniert, mit Ächtung. Mit Ächtung. Das wird dann geächtet, wird gesagt, das ist Betrug, das ist Schwindel, das sind Scharlatane.
Aber wann wird das auffällig? Das wird ja nur auffällig, wenn sozusagen was du sagtest mit dieser Beziehungswahrheit, dass eine Beziehungswahrheit existiert, die aufgedeckt werden
Genau,
muss. Und wenn
genau.
man sie aber nicht aufdecken kann oder wenn man sozusagen sie nicht findet, dann ist es eben auch keine Seduktion. Aber man könnte ja davon ausgehen, dass es in jedem Fall irgendeine Beziehungswahrheit gibt, wenn es denn so wäre. Also,
Ja,
ja.
das wird immer gesagt, dass der Verführer sozusagen, es wird behauptet, also die behaupten ja, diese Parasoziologie geht ja immer an, da ist ja Tat und Täter. Und die Kommunikation wird dann durch Tat, also durch Handlung gestiftet. Und dann ist da ist ein Täter und der tut dann etwas mit dir.
Ja.
Nämlich dich verführen. Und dann die Mittel sind Lüge, Betrug, Täuschung und so, Manipulation und so etwas.
Genau.
So.
Aber ja.
Und das sei nicht legitim,
Und
wird dann gesagt.
das sind alles Überzeugungsstrategien,
Genau.
weil man sagt, jemand überzeugt jemanden anders, wie auch immer, eben durch Demonstration, durch Argumentation von etwas anderem.
Genau.
So. Okay. Und im Fall der Seduktion fällt uns aber noch auf, dass es sozusagen sozial nicht legitimiert wird, sondern man sagt, nein, das ist Betrug, das darf nicht sein oder das soll nicht
Ja,
sein.
also es wird einfach behauptet, dass da sei ein Verführer und der würde dich über die Beziehungswahrheit täuschen.
Okay.
Die
Und
Beziehungswahrheit selbst.
das geht von einer Art Wirkmächtigkeit aus, von einer Art Handlungswirkung aus.
Genau. Da wird nämlich gesagt, und dann nehmen wir den Heiratsschwindler, der behauptet, dass er dich liebt, aber in Wirklichkeit ist das nicht die Beziehungswahrheit. Er liebt dich nicht, sondern
Ja, genau.
der will ja nur einen Trick finden, wie er an dein Geld kommt.
Genau. Und das ist, ich meine, die Aussage ist ja erstmal nicht verkehrt, aber
Nee.
er kann das eben nicht, aber die parasoziologische Betrachtungsweise ist dann, er handelt aber. Also
Genau.
er ein aktiver Prozess der Handlung, in dem er sozusagen sich vornimmt, dich zu verführen,
Genau.
zu
Zu
irgendwelchen
schwindeln.
Sachen. Und das wäre sozusagen eine Handlung, das heißt, das wäre komplett auf ihn zurückzuführen.
Genau, genau.
Und er ist sozusagen der Täter und der andere ist quasi überhaupt nicht wirkmächtig, er hat überhaupt keinen Handlungsspielraum, sondern ist dem sozusagen ausgeliefert.
Ja,
Das ist
also
sozusagen jetzt mal
so einfach machen das nicht, aber fast. Also
überspitzt.
nein, also Sie würden sehr wohl natürlich zugeben, Sie würden natürlich sehr wohl zugeben, dass natürlich die Frauen, die sozusagen solchen Heiratsschwindlern auf den Leim gehen, sehr wohl natürlich auch ihren Beitrag dazu leisten. Was übrigens ja auch sich dann dadurch bestätigt wird, dass ja auch viele Frauen das dann sagen hinterher. Die sagen, die finden das dann heraus, dass sie sozusagen dem Heiratsschwindler auf den Leim gegangen sind und dann suchen sie nach einer Art, nach einer Strategie, wie sie dann darüber sprechen können. Und dann sagen sie nicht manchmal, ja, ich bin ja auch selber schuld gewesen. Das gibt's.
Ja,
Das
sicher.
gibt's. Das ist auch, damit sie dann auf diese Weise darüber sprechen können.
Ja.
Ich bin auch selber schuld gewesen. Warum war ich auch so leichtgläubig und sowas? Alles. Und das wird auch schon mit eingerechnet. Aber es wird immer nach Tat und Täter gefragt. Also ich hatte das gestern geschrieben für diese Parasoziologie ist Gesellschaft, also etwas, ich habe das etwas verkürzt formuliert, das ist natürlich eine sehr grobe Verkürzung. Für diese akademische Soziologie ist Gesellschaft eigentlich so ein Kriminalfall.
Ja, genau. Ja.
Der Kriminalfall, und die versuchen nur noch über diesen Kriminalfall die Wahrheit herauszufinden. Tat und
Okay.
Täter. Also das ist eine sehr grobe Verkürzung.
Ja.
Aber
Aber
ja.
das heißt aber, weil du ja sagtest, das sind alles Persuasionsstrategien. Das heißt, allen gemeinsam ist eben die Überzeugung durch Handlung.
Genau, du sollst mit die Annahme, genau, du wirst darin verwickelt, sozusagen dein eigenes Handeln für wirkmächtig zu halten und
Genau.
darüber Überzeugtheit herzustellen. Dein
Okay.
eigenes Handeln ist extrem wirkmächtig. Es wird gesagt, dein Handeln ist sozial extrem wirkmächtig.
So, und nach soziologischer Betrachtungsweise sagen wir, nee, das ist nicht der Fall.
Genau, und ich würde nun sagen, nein, Seduktion ist kein Sonderfall von Persuasion. Also Seduktion ist nicht eine Persuasionsstrategie, sondern Persuasion ist ein Sonderfall von Seduktion. Also wie werden wir in Gesellschaft verwickelt? Wir können auf sehr verschiedene Weise in Gesellschaft verwickelt werden. Aber die Verwicklung in Gesellschaft, also in die Akzeptanz persuasiver Strategien, diese Akzeptanz, die beruht nicht selbst auf Persuasion, sondern eben auf Seduktion. Du wirst sozusagen dazu verführt durch Gesellschaft, aber nicht durch einen Verführer, sondern durch Gesellschaft selbst, also durch oder beziehungsweise durch die sozialen Kontexte, wirst du dazu verführt, dich an Persuasionsstrategien zu beteiligen. So kommen dann genau diese Erfahrungen zustande, die du gemacht hast. Du bist dann auf einmal bereit, zur Demonstration zu gehen, zu glauben, das sind schlimme Dinge in der Welt, gegen die man etwas machen muss. Du glaubst dann auch, dass du es mit anderen gemeinsam machen könntest. Dann gehst du dann dahin, dann sprichst du in dein Mikrofon, dann hinterher glauben sie auch noch, sie haben wirkmächtig gehandelt. Mhm. Und dies zu tun und dies zu glauben und dies für wahr zu halten und für möglich zu halten, dazu hatte ich nie jemand überredet.
Nee,
genau.
Nee, ich glaube, im Gegenteil, also wenn ich an meine Eltern denke, also die hatten sowas nie im Kopf. Ja. Also wir haben darüber nie gesprochen oder so. Das kam erst im Studium und da hat es auch keiner gesagt.
Es hat dich nämlich keiner dazu überredet, es hat dich keiner davon überzeugt. Es gibt unsere Überzeugtheiten, welche das auch immer sein mag, ob du dazu gut in der Lage bist. Es gibt ja Leute, die können sagen, ich kann gut kommunizieren oder so. Es gibt ja Leute, die sagen das. wenn ich so eine Leute beim Vorstellungsgespräch einstellen würde, ich sagen, dann kommunizieren Sie mir doch mal was vor, was Schönes oder so, weißt du? Also es gibt Leute, die sagen, die sind davon überzeugt, dass sie gut kommunizieren können. Ja. Solche Überzeugtheiten, die werden nicht, niemand hat die selbst, und sie haben sie auch nicht einfach selbst davon überzeugt, nee. Sondern dafür brauchst du tatsächlich soziale Kontexte, durch die es dir ermöglichen, dich entsprechend, also auch Sanktionserfahrungen brauchst du, damit du so etwas glauben kannst. Mhm. Und wenn das dann durchgeprägt wird sozial, dann kannst du auch nicht mehr mit Argumenten, dann kannst du sie von nichts anderem mehr überzeugen. Das ist nicht mehr so. Oder was nur geht wie in deinem Fall, wenn du sozusagen dann doch sozusagen die Gebrechlichkeit deines eigenen Handelns einsehen lernst. Ja. Das gelingt dann ja auch. Aber auch dafür brauchst du dann wiederum soziale Kontexte.
Das hat mir niemand beigebracht. Ich sehr, sehr schwer selber drauf kommen.
Ja, also aber auch dann, um darüber zu reden, brauchst du dann wieder auch soziale Kontexte, die dir auch dieses Reden dann darüber, Einsicht sagen des Irrtums, auch wieder noch zu reden.
Aber erstmal stand ich erstmal mit der Enttäuschung da.
Ja.
Also tatsächlich eine Enttäuschung in Form eines Gefühls, genau dieses, also mir wurde quasi das Gefühl gegeben, unwirksam zu sein, also eben, dass das nicht mehr funktioniert. Also irgendwann gab es eine Situation, wo ich den Eindruck hatte, okay, nee, das stimmt so nicht.
Ja, genau.
Irgendwo ist da ein Haken dran.
Irgendwas stimmt da nicht, genau. Ich hatte als 18-Jähriger so eine Erfahrung gemacht. Und zwar damals, ich hatte mich als Schüler, also da war ich 15, 16, 17 Jahre, da bin ich immer zu so einer Bürgerinitiative gegangen, Bürgerinitiative für Frieden und Abrüstung. Das war toll, für mich war es ganz großartig, da waren alles, Leute waren alle älter als ich und die haben dann regelmäßig Ostermärsche organisiert und so etwas und dann war auf einmal, Mitte der 80er Jahre, 86, und dann passierte auf einmal tatsächlich Abrüstung. Nämlich als damals dieser Gorbatschow und der Reagan, die sich dann irgendwo in Island getroffen hatten, irgendwann, ich weiß, muss so 87 gewesen sein, irgendwann so 88 oder irgend sowas in dem Zeitraum muss das gewesen sein, hatten sie einen Abrüstungsvertrag geschlossen. Also es passierte jetzt genau das, wofür diese ganzen friedensbewegten Leute da, ich war ja Schüler, ich war ja 18 Jahre alt, wofür die sich engagiert hatten. Und dann hatte ich in so einer Vereinspostille, wurde genau das kommentiert. Und dann kommentierte einer, den ich kannte, wörtlich, der wurde wörtlich in einem Interview, hatte er wirklich gesagt, ja, dieser Erfolg, dieser Abrüstungserfolg, der da erzielt worden ist, der ist vor allen Dingen auch auf die Friedensbewegung in Deutschland zurückzuführen. Und da habe ich das gelesen, oder ich glaube, es hieß, das ist auch unser Erfolg. So, ich glaube, es ist auch unser Erfolg. Und dann habe ich gedacht, nee, stimmt nicht. Nein.
Und konntest du diesen Zweifel das rekonstruieren? Also hast du.
Nee, ich hatte nur damals festgestellt, ich kann mit keinem drüber reden. Hm. Aber ich habe gedacht, nee, das stimmt nicht. Also ich habe das gelesen und da dachte ich und merkte sofort, darüber kann. Und dann bin ich ja nicht mehr hingegangen. Weil ich merkte, das stimmt nicht, nein. Weil ich mir das nicht vorstellen konnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Staaten die bis an die Zähne bewaffnet sind, in Ost und West, die hochgerüstet sind, die ein Vernichtungspotenzial haben. Ne? Ich konnte mir nicht vorstellen, dass die sich von Demonstranten, auf die auf der Straße laufen, beeindrucken lassen. Haben sie auch nicht getan.
Nee. Ja, bei mir war das damals in der Piratenpartei. Also ich war da ja echt schwer dabei, so mit Amt und allem drum und dran. Und dann hatten wir so ein kurzes Hoch. Ich glaube, das war, wann war das irgendwie? Ich krieg's nicht mehr genau zusammen. Auf jeden Fall. Und da wurde im Massenmedial relativ viel auch über uns geschrieben. Und das war so, erst war es so ein bisschen, ach guck mal hier, das ist ja niedlich, so vom Tenor. Und dann war es auf einmal so, ja, Moment, aber jetzt wollen sie ja auch ernst genommen werden. Also nehmen wir jetzt auch mal ernst und gucken, was steckt hier so dahinter. So würde ich das beschreiben, so die Entwicklung. Und dann war irgendwann, war der Tenor so, ja, nee, also sie können ja, also das ist alles ja Quatsch. Und dann gab es irgendwann einen Cut und es wurde gar nicht mehr berichtet.
Ja.
Und das Interessante war, dass wir natürlich alle die ganze Zeit über engagiert waren. Wir waren die ganze Zeit über engagiert, wir haben viel gemacht, wir haben Parteitage organisiert, wir haben Demonstrationen organisiert, wir haben Stände gehabt, wir haben also Straßenwahlkampf gemacht. Also alle, wir haben alles sozusagen nach Parteilehrbuch haben wir alles richtig gemacht. So, ja. Aber wir hatten den Eindruck, und wir haben dann sozusagen wir haben dann erstmal die Mechanismen der Massenmedien zu spüren bekommen. Also da geht es eben nicht darum, wie war es wirklich. Es ging nicht darum, was tatsächlich in unserem Wahlprogramm steht und solche Sachen. Und dann konnten wir uns überhaupt nicht erklären, wieso es auf irgendwann auf einmal dieses Schweigen gab. Weil wir waren auf einmal, wir waren ja sogar in Landtagen drin. Also wir hatten ja tatsächlich Abgeordnete und alles und das ganze Programm. Nur auf einen Schlag gab es so eine Phase, da wurde dann auf einmal überhaupt nicht mehr über uns berichtet und wir konnten uns nicht erklären, wieso. Also wir haben alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht und dann standen wir da und dann hatte ich so das Gefühl, okay, diese ganzen Zuschreibungen von wegen unsere harte Arbeit hat dazu geführt, unser Engagement, dass wir uns jetzt hier zusammenfinden und uns hier aktiv irgendwie Politik machen, bla bla, hat dazu geführt, dass wir auch massenmedial wahrgenommen werden, tralala. Das war alles für den Arsch.
Stimmt, genau.
Und das wurde mir dann irgendwann schlagartig klar und das hat wehgetan. Ja, das war wirklich, das hat erstmal wehgetan, so diese eigene, das geht ja auf den Stolz, das geht ja auf dein Selbstwertgefühl, das geht ja auf alles, was, weil wir haben uns echt den Arsch aufgerissen. Da waren Leute, die haben sich wirklich, wir haben uns verbrannt. Also wir haben uns wirklich, wir waren ausgebrannt, wir waren fix und alle. Wir haben da jeden Lebensmoment haben wir da reingesteckt und waren da überzeugt bis an die Zähne sozusagen. Und auf einmal so, wamm, auf einmal war das weg und da dachte ich mir so, ja nee, das passt alles nicht. Das haut alles nicht hin. Das ist nicht Ursache und Wirkung. So funktioniert es nicht.
Nee, ist auch nicht so.
Genau, so. Und jetzt sind wir quasi bei, wie kann man jetzt über das, was da enttäuscht wird, wie kann man sozusagen den alternativen.
Also ich würde eben sagen, also wir akzeptieren persuasive Handlungsstrategien. Wir sind sozusagen nicht durch, wir sind davon von niemandem und durch nichts überzeugt worden, sondern das hat sich seduktiv durch die Gesellschaft selbst so ergeben. Die Gesellschaft, also soziale Systeme bieten sozusagen etwas an. Das ist eine Verführung, aber das ist eben nicht eine Verführung durch einen Verführer. Und das geschieht auch nicht absichtlich oder im Sinne einer vorgefassten Absicht. Die Gesellschaft hat keine Absichten, sondern das sind nur die Möglichkeiten, die sich durch Gesellschaft ergibt. Das sind so die Chancen, die eine Gesellschaft, die Lebenschance, die eine Gesellschaft selbst für die Menschen erarbeitet. Und durch Seduktion werden dann die Menschen in Gesellschaft verwickelt, evokativ, also die, ne, evokativ, imperativ oder eben auch persuasiv. Ne? Die persuasiven Möglichkeiten, die wir nutzen, werden uns durch Gesellschaft angeboten. Und darüber findet dann eine Verständigung statt. Und jetzt warum sozusagen, warum wählt aber die Parasoziologie sozusagen, warum wählt die das nicht so? Mhm. Die sagt das nämlich deshalb, weil sie nämlich auf Rechtfertigung von Handlung spezialisiert ist. Mhm. Weil sie nämlich trotz aller empirischen Kontingenzen eben die Gesellschaft bloß als ein Dispositiv auffasst, möchte ich vermuten. Das Dispositiv also sozusagen, sie setzt einen Einverstanden voraus, beziehungsweise setzt voraus, dass genügend Voraussetzungen die Gesellschaft selbst eingerichtet hat, die es den Menschen ermöglichen, mit Gesellschaft einverstanden zu sein. weshalb sie dann eben solche Anfangsmärchen finden für Gesellschaft. Das Anfangsmärchen lautet Konsens, das Anfangsmärchen lautet menschliches Wesen, das sind Märchen, die sie an den Anfang stellt. Mhm. Ich habe das mal in einem Interview, da bin ich wirklich fast in Ohnmacht gefallen. Da ging es um Noam Chomsky, oder da hatten sie mal auf Arte hatten sie mal ein Interview mit Noam Chomsky gebracht. Da ging es um die Frage des Spracherwerbs. Mhm. Wie kann eigentlich Spracherwerb zustande kommen? Und dann wurde dieser Noam Chomsky befragt, und der hat gesagt in einem Interview, es muss irgendwann mal eine Affenmutter gegeben haben, die angefangen hat, mit ihren Kindern zu sprechen. Der hat zugegeben noch, dass das vielleicht ein paar Mal nicht geklappt hat, oder dass das, ne? Aber irgendwann muss es doch geklappt haben. Der hat also wirklich gesagt, irgendwann einmal muss es eine Affenmutter gegeben haben, die sozusagen Sprache, wenn auch primitiv, wenn auch einfach, mit ihren Kindern gesprochen hat. Das habe ich gedacht, kann doch wohl nicht sein. Das glaubt er. Der glaubt also wirklich an Adam und Eva. Also sowas, ne? Mhm. Wo ich dachte, ich habe das nicht fassen können, dass aber tatsächlich, solche Geschichten können dann die Gelehrten erzählen. Ohne mit der Wimper zu zucken.
Aber hat dieser Seduktionsbegriff, den du jetzt bei soziologischer Betrachtungsweise einsortierst, was hat der noch, wie unterscheidet der sich jetzt von der Seduktion, von dem Heiratsschwindel?
Ja, weil damit ja, eben weil das nicht auf Absicht festgelegt ist, die Seduktion, also ne, die sozialen Seduktionsstrategien, die haben keine Absicht oder die haben kein Ziel oder die haben keine Vorbestimmtheiten. In der Antike beispielsweise konnte man ja immer über Vorsehungen glauben. Man glaubte, ja, sich von den Göttern geführt, und die Götter haben eine Vorsehung, also eine Vorbestimmtheit oder ein Schicksal oder so etwas. Das können wir ja nicht mehr glauben, sondern weil eben diese Seduktion eben sozusagen keine Vorbestimmtheit hat, die gesellschaftliche, keine und auch keine Richtung. Deshalb kann sich Gesellschaft auch ändern.
Ja.
Und ich möchte nun vermuten, dass wir tatsächlich, wenn wir jetzt sozusagen uns auf diese Social Media einlassen, dass jetzt sozusagen die Tatsachen der Gesellschaft uns immer stärker auf den Leib rücken, so stark, dass wir sozusagen das, worüber wir beiden gerade gesprochen haben, nämlich diese Enttäuschungserfahrungen, dass die eben in nicht allzu ferner Zukunft eben nicht mehr nur Enttäuschungserfahrungen sind, also die Erfahrung, also dass Handeln gar nicht so wirkmächtig ist, wie wir glauben. Ne? Wir behandeln das ja als Enttäuschungserfahrung. Dass eben genau dies sich umkehrt, zu sagen, nee, das ist also nicht Enttäuschung, sondern das ist sozusagen die Chance für Kommunikation, sozusagen das als Illusion zu betrachten, damit und stattdessen sozusagen die soziale Wirkmächtigkeit von Handlung selbst in den Blick zu nehmen, sondern die soziale Wirkmächtigkeit von Kommunikation, die diese oder jene Handlungen präferiert oder selektiv präferiert. Ne? Dass man dann sagt, also das muss dich gar nicht enttäuschen, sondern im Gegenteil kann dich ermutigen.
Genau, und was wäre jetzt sozusagen die Argumentation von einer Ermutigung zu sprechen?
Ja,
was setzt es frei?
Ja, die Ermutigung dazu sagen, ja, lernen. Also die Parasoziologie will sozusagen den Kriminalfall Gesellschaft lösen. Also das heißt eine Wahrheit über die Beziehungswahrheit ermitteln über Tat, Täter und Vorkommnisse. Und die Soziologie, würde ich sagen, kann eigentlich nur, wenn sie etwas kann, kann sie eigentlich nur Lernsituationen schaffen. Das habe ich dann unten beschrieben, ne? Also schon weiter oben habe ich da geschrieben, ne? Die Parasoziologie kann eigentlich nur das Zustandekommen von geordneten Verhältnissen rechtfertigen oder eben delegitimen, also sagen, das ist nicht gerechtfertigt. Aber Soziologie kann das nicht, sondern die kann eigentlich nur Provokation herstellen. Die kann also nicht provozieren, wie wir das so landläufig sagen würden, also so Ärger stiften oder so, ne, sondern nur die Kommunikation zu provozieren.
Mhm. Indem man zum Beispiel Angebote erzeugt. Also genau, indem man selber etwas publiziert, indem man selber etwas zur Verfügung stellt, was Anschluss an Kommunikation liefern kann oder eben auch nicht.
Ja, und was eben keiner bestellt hat oder so.
Genau, ne? Was also keiner bestellt hat.
Das Unvorhergesehene, genau. Zu provozieren, dazu, genau. Also ne, Soziologie ist auf Provokation von Kommunikation spezialisiert. So habe ich das geschrieben, ich habe das ist vergessen. Soziologie ist auf Provokation von Kommunikation spezialisiert, aufgrund der Unwahrscheinlichkeit ihres Gelingens. Und deshalb können wir dann innerhalb eines soziologischen Kontextes sagen, Persuasion gelingt natürlich auch, aber eben nur innerhalb eines Dispositivs. Also nur innerhalb sozusagen eines, da denken wir, das beste Dispositiv, das wir uns denken können, ist der Beratungsfall. Mhm. Wie gestern, ich frage dich, hältst du es, glaubst du das, dass man diese Bauteile für diese Hologramme da, ja. Dass man, ich frage dich, da ist das Video, da wird behauptet, diese Bauteile könne man handelsüblich kaufen. Glaubst du das? Das ist eine ganz einfache Beratungssituation. Und jetzt kannst du mich zutreffend informieren. Mhm. Und ich kann dir glauben.
Ja.
Ich kann glauben, dass du mich kompetent und zuverlässig informiert hast. Nicht, du hast mich eindeutig informiert. Nee, das ist klar. Du hast mich nicht eindeutig informiert, du hast mich nicht widerspruchsfrei informiert und auch nicht vollständig, aber doch so, dass ich sagen kann, ja, stimmt. Ich kann, also, ne? Mhm. Ich kann glauben, dass du mich kompetent, auch dann kompetent informiert hast, wenn es nicht widerspruchsfrei, nicht vollständig ist und wenn es natürlich Lücken hat. Aber die gibst du ja selber zu.
Ja, sicher. Ja.
Genau. Und daraus können wir sagen, siehste, hier funktioniert eben sehr wohl Beratung. Und das funktioniert auch sehr zuverlässig übrigens.
Ja, sicher.
So. Genau, aber Gesellschaft selber ist nicht einfach so ein großer Beratungszusammenhang. Das ist sie nicht.
Okay. Damit wären wir durch, Klaus. Wir haben heute ein bisschen überzogen, aber ich glaube, das war es wert.
Ja.
Das heißt, wir machen dann irgendwann weiter.
Irgendwann.
Alles klar, also dann.
Ja, gut, also. Tschüss.